Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Basti und der René hat mich eben schon angekündigt. Und nachdem wir die Kinder verabschiedet haben und die unten eine gute Zeit haben werden, hoffe ich, dass wir auch eine gute Zeit haben werden heute. Ich weiß nicht, ob du eine gewisse Erwartungshaltung hattest, als du hier hingegangen bist. Vielleicht auch keine Erwartung. Vielleicht bist du froh, dass du es aus dem Bett geschafft hast und bist froh, dass du hier bist. Dann heiße ich dich herzlich willkommen und es ist schön, dass du da bist und dass du es geschafft hast. Wir sind momentan in der Bergpredigt drinne, in dem Kontext, wo Jesus auf dem Berg stand und gepredigt hat und wo Jesus viele Weisungen fürs Leben gegeben hat. Also viele Grundlagen für ein Zusammenleben und für ein gemeinsames Miteinander. Und das umfasst sehr, sehr viel, alles Mögliche, Liebe, Konflikt, Geduld, da hängt auch irgendwie das Alte Testament, also der erste alte Teil der Bibel drin, sehr vieles. Und um sich da vielleicht ein bisschen reinzufühlen, müssen wir wissen, dass die Leute, die das damals gehört haben, das zum ersten Mal gehört haben. Also das waren völlig neue Dinge, die Jesus da gepredigt hat und denen mitgegeben hat. Und das war ein Haufen von Menschen, ich weiß nicht, wie viele das genau waren, keine Ahnung. Vielleicht ein paar mehr als hier, schätze ich, die aber Richtung brauchten. Also das waren Leute, die sind zu Jesus hingegangen und haben sich gefragt, was ist los? So, wie läuft das mit dem Leben? Und wie läuft das mit dem Leben, wenn ich dir nachfolge? Also Menschen, die Richtung gesucht haben und sich nach Richtung gesehnt haben. Und zu denen hat Jesus gepredigt. Und deswegen waren viele Dinge, die die Leute damals gehört haben, völlig neu und völlig anders und auch provozierend und schwierig und herausfordernd. Und wir, oder viele von uns, nicht alle, vielleicht bist du auch zum ersten Mal heute hier und hörst die Dinge zum ersten Mal, dann fände ich es sehr spannend, am Ende zu hören, was du darüber denkst und was das mit dir macht. Wenn du aber schon hier sitzt und du bist vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs, dann sind das alles Dinge, die du vielleicht schon oft gehört hast. Alte Sprichwörter, die dir bekannt sind. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich habe schon auch so einen philosophischen Ansatz im Kopf. Ich zerdenke Dinge gerne und beschäftige mich gerne mit Sachen. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich habe die ganze Zeit gesucht nach so einem Kniff in diesem Text, nach einem neuen Wink, nach einer neuen Richtung, um dem Ganzen vielleicht auch einen neuen Anstrich zu geben. Aber manchmal gibt's den auch gar nicht und manchmal liegt auch einfach die Erkenntnis in der Einfachheit. Und wir werden heute sehr radikale und einfache Sätze lesen, an denen es gar nicht so viel zu rütteln gibt. Und deswegen fordere ich dich heraus, nicht abzuschalten und zu denken, kenne ich schon, winke ich durch, sondern das wirklich in Ruhe zu lesen und aufzunehmen. Und dadurch, dass es einfacher ist im Wortlaut, wird es nicht weniger schwer, das umzusetzen. Aber das kennst du vielleicht. Letzte Woche hat die Ida gepredigt über das Thema Toleranz und Wahrheit und hat die Begriffe so ein bisschen aufgenommen und hat die so ein bisschen gegenübergestellt, aber eigentlich auch miteinander verwoben. Und dabei ist ein Satz bei mir hängen geblieben, und zwar, dass Toleranz nicht bedeutet, keine Meinung zu haben. Denn wenn du denkst, du bist tolerant, aber du hast keine Meinung zu Dingen, dann bist du nicht tolerant, sondern du hast einfach keine Ahnung. Wenn du aber eine Meinung hast, einen Standpunkt, dann ist Toleranz damit verwoben und kann auch da passieren. Und es ging auch über das Urteilen, über das Richten, über den Balken im eigenen Auge, den ich ausblende, wenn ich den Splitter bei dem anderen suche, und über das Urteilen. Könnt ihr mich gut verstehen oder bin ich zu laut? Ist das alles okay? Gut. Das war das Thema letzte Woche. Heute reden wir über eine Art Konfliktbewältigung. Also wenn du es ganz grob nehmen willst, dann kannst du sagen, dass das heute ein Seminar ist zur Konfliktbewältigung aus biblischer Sicht. Ganz radikal gesagt. Und so wie damals gilt das auch heute, wenn du hier sitzt, dann ist das eine Predigt und ein Gedanke und Text und alles, was damit zusammenhängt, der für dich und dein Leben gilt. Wir als Kirche für Siegen setzen uns nicht hier hin und sagen, oder ich als Basti Becker stelle mich nicht hier hin und predige und sage, dass das alles, was wir hier hören, in irgendeiner abstrakten Lebenswelt stattfindet. Also irgendwo in völlig abstrakten und herbeigezauberten Situationen, sondern das findet in deinem Leben statt und du bist herausgefordert, das in deinem Leben anzuwenden. Genauso wie die Leute damals, die da standen und zugehört haben, hat sich Jesus nicht dahingestellt und hat gesagt, die da oben, die müssten mal darauf achten, liebevoller miteinander umzugehen, sondern er hat gesagt, du, heute wärst, keine Ahnung, ein Dieter, ein Klaus, damals waren es andere Namen, du hast das in deinem Leben umzusetzen und es gilt dir und deinen Ohren. Also fang bei dir an. Behalte das im Hinterkopf. Wir gucken uns mal den Text an in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und das ist die erste Folie. Und wenn du eine Bibel hast, dann lies gerne mit. Guck da rein oder auch auf dem Handy, weil es vielleicht hier und da kleine Unterschiede gibt in der Übersetzung, die auch schon mal interessant sein können. Das hier ist die neue Genfer Übersetzung. Und ich lade dich ein, dir Notizen zu machen, mitzuschreiben oder auch einfach in deine Bibel reinzugucken. In Matthäus 5, Vers 38 steht, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch deinen Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Vielleicht kennst du den Spruch, Auge und Auge, Zahn um Zahn. Wer hat den schon mal gehört? Okay. Wer kennt den Spruch, Gleiches mit Gleichem vergelten? Wer handhabt das so? Jetzt traut ihr euch nicht, ne? Ja, ist klar. Jesus macht hier Folgendes. Wir haben in den letzten Predigten auch darüber gelesen und gehört. Jesus greift hier eine Schrift, einen Satz aus dem Alten Testament auf und sagt auch ganz bewusst, ihr wisst, die ihr mir jetzt zuhört, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das war ein Satz aus dem Alten Testament, aus alten Büchern, der den Leuten bekannt war. Und um das kurz zu klären, der Kontext, in dem der Satz steht, die Frage ist, was fange ich damit an? Heißt das jetzt, Gott befürwortet Gewalt und fördert Gewalt? Und was war der Sinn dahinter? Was war das Herz dahinter? Was war das Anliegen dahinter? Das Anliegen war nicht zu sagen, ich fördere Gewalt und ich heiße Gewalt gut, im körperlichen oder psychischen Sinne, wie auch immer, und ich fördere Rache, sondern der Gedanke dahinter war, einfach das Verlangen nach Rache und Vergeltung einzudämmen und zu sagen, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann schlage ich dir nicht die Rübe ein, sondern dann bleiben wir bei dem Zahn. Irgendwann hatten die Leute vielleicht keine Zähne mehr, aber in der Theorie gleicht sich das ja ungefähr aus. Die Idee dahinter war zu sagen, das, was du an Schuld erfährst oder an Leid, sollst du nicht über dieses Maß hinaus dem anderen etwas antun, sondern Gleiches mit Gleichem. Das war eine Regelung, ein Regulieren. Das war der Gedanke dahinter. Und jetzt geht Jesus ja sogar noch weiter und sagt, ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Geh mal gerade mit auf die nächste Folie, Daniel. Die Sache ist, dass das hier ein sehr starkes Extrem ist. Geh bitte nochmal zurück, Daniel. Danke. Und Jesus ist natürlich hier überspitzt. Und die Leute, die das damals schon gehört haben, gesagt haben, okay, Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn, kenne ich. Und dann überspitzt das Jesus noch. Ich habe eine Frage an dich, und zwar, es ist die Frage, welche Rolle hast du früher in der Schule eingenommen? Ich erzähle mal aus meiner Schulzeit, und vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren und kennst das selber auch. Wenn wir früher in der Klasse waren, und wir haben uns geärgert, und dann haben wir uns geniffelt, dann ist das auch schon mal schnell eskaliert. Das hat angefangen mit, ich nehme mir einen Stift aus dem Mäppchen von dem anderen, Dann hat er weitergemacht und hat sich ein Radiergummi genommen. Dann hat man mal im Unterricht das Mäppchen runtergeschmissen. Dann hat man mal eine Flasche Wasser genommen und hat die in den Ranzen reingekippt. Dann hat man sich mal mit Füllerpatronen beschmissen. Ja, und irgendwann, und das ist auch so passiert und auch nicht einmal, ist der Ranzen halt aus dem dritten Stock geflogen. So. Jetzt ist die Frage, wer bist du in diesem Szenario? Bist du die Person, die den Ranzen rausschmeißt oder nicht? Aber das ist auch erstmal nicht so wichtig. Aber so lief das bei uns damals. Und jetzt kommt Jesus hier hin und sagt, das ist es nicht. Und geht noch weiter und sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke Wange hin. Die Idee hier im Neuen Testament ist zu sagen, unterbrich diesen Kreislauf. Unterbricht diese Kette. Das wirkt erstmal sehr paradox, weil wenn du dir jetzt wortwörtlich, und das ist so ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich stelle hier sehr einfache Fragen an diesen Text, aber die kommen vielleicht hoch. Wenn du dich in einer Situation befindest, die das wirklich mit sich bringt und jemand knallt dir eine auf die rechte Wange, wie reagierst du? Was bist du für ein Konflikttyp? Was würdest du machen? Musst du nicht beantworten, aber wie würdest du reagieren? Oder angenommen, du erfährst Konflikt im psychischen Bereich oder wie auch immer, jetzt nicht unbedingt körperliche Gewalt. Wie reagierst du? Bist du jemand, der laut wird? Bist du jemand, der still wird? Bist du jemand, der wirklich auch zurückschlägt aus Reflex? Bist du jemand, der diesen Konflikt erwidert und sich da reinfallen lässt? Da gibt's unterschiedliche Typen. Und man muss das hier auch im Kontext lesen. Der Gedanke hierhinter ist, weil das auch in die Zeit reingesprochen ist, wenn du vor jemandem stehst und jemandem auf die rechte Wange schlägst, üblicherweise als Rechtshänder, dann ist das im Kontext zu betrachten, denn dann ist das tendenziell ein Schlag mit der Rückhand. Diese Bibelstelle, die Jesus hier, also das, was Jesus hier sagt, bezieht sich nicht auf den Weltfrieden oder auf das große Ganze oder die Gerechtigkeit im Allgemeinen, sondern diese Stelle bezieht sich auf zwischenmenschliche Konflikte zwischen zwei Personen im Alltag der Menschen, die das gehört haben. Dieser Schlag auf die Wange bedeutet in dem Kontext auch ein Verlust der Ehre. Und was wird angegriffen? Dein Ego. Und wie reagierst du, wenn dein Ego angegriffen wird? Und da sagt Jesus, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Warum sagt er das? Um das Momentum aus diesem Konflikt rauszunehmen und zu sagen, du hast jetzt hier die Wahl. Entweder du lässt dich da jetzt reinfallen und steigst mit ein in diesen Kreislauf oder du ziehst dich raus. Ihr müsst auch wissen, dass das nicht bedeutet, einfach Unrecht zu erdulden und zu sagen, ich lasse alles mit mir machen und ich lasse mir alles gefallen. Es gibt genügend Bibelstellen, die sich damit beschäftigen und sagen, du bist trotzdem dazu aufgerufen, für Gerechtigkeit einzutreten und für Schutz anderer und für dein eigenes Wohl. Also die Idee hierhinter ist nicht zu sagen, wenn dir jemand eine knallt, dann musst du sagen, ja bitte die andere auch noch und ich lasse einfach Ungerechtigkeit über mich hereinbrechen. Das ist nicht die Idee. Aber die Idee ist hier im zwischenmenschlichen Konflikt zu sagen, ich wirke dagegen, indem ich mich nicht auf diese Abwärtsspirale einlasse. Und das gilt ja noch weiter, wenn dann Jesus sagt, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Und auch das als Randnotiz ist ein kultureller Kontext. Denn damals hatten die Römer das Recht, also per Gesetz, jeden Juden, jeden Menschen, dem sie auf ihrem Weg, auf ihren Patrouillen begegnen, zu sagen, du hast jetzt meine Sachen zu tragen. Also die hatten das Recht, einfach jemanden rauszuziehen und zu sagen, du trägst jetzt für eine Meile meine Rüstung, meinen Rucksack, meinen Helm, meine Sachen, meine Sandalen, meine Gamaschen, was auch immer. Und das hatten die, das konnten die einfach so machen. Und das greift Jesus hier auf und sagt, wenn das einer von dir verlangt, dann geh die sogenannte Extrameile. Ja. Also schon irgendwie paradox und krass, aber warum sagt Jesus das? Um dieses Momentum daraus zu nehmen. Vielleicht denkst du dir dann auch an der Stelle, so wie ich mir das auch gedacht habe, wie soll ich das mit meinem Alltag vereinbaren? Es gibt ja trotzdem Dinge, die mich herausfordern zu reagieren. Und ich kenne Situationen von mir, in denen ich ein tiefes Bedürfnis danach habe, zu reagieren und auch, ist ein hartes Wort, was wir so nicht mehr verwenden, aber was ja trotzdem dem Kern entspricht, zu vergelten. Und wir gucken mal auf die nächste Folie, wo Gott ziemlich klare Worte dazu findet. Und zwar, wo in Römer 12, es geht um dein Ego, sagt, Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Das ist direkt so eine alttestamentliche, aber es steht im Neuen Testament, Formulierung, der Zorn Gottes ist immer direkt weltvernichtend. Aber das ist nicht das, was hiermit gemeint ist, nicht nur. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und in Sprüche 20, Vers 22, eine Ansammlung von vielen weisen Sprüchen fürs Leben von König Salomo, stehen viele interessante Dinge drin, steht, sag nicht, ich will Böses heimzahlen. Warte auf den Herrn, denn er wird dir helfen. Und in diesem Kontext müssen wir verstehen, dass es natürlich durchaus den Reflex gibt, Dinge heimzuzahlen und zu reagieren und eben nicht die andere Wange hinzuhalten, sondern selber die Hand zu nehmen, im übertragenen oder wortwörtlichen Sinne. Aber dass es Situationen gibt, die dir nicht zustehen. Es ist nicht dein Recht, Rache und Vergeltung zu üben. Es steht dir nicht zu. Das ist nicht dein Recht. Denn das ist Gottes Thema. Und ich bin überzeugt davon, dass es viele Dinge neben dieser Sache auch gibt, die nicht auf unserem Schreibtisch liegen. Und das ist im ersten Moment vielleicht sehr unbefriedigend und schwierig. Aber es gibt Dinge, die liegen nicht auf deinem Schreibtisch und die haben nicht auf deinem Schreibtisch zu liegen. Das sind nicht deine Themen. Und hier ist Gott ziemlich deutlich und sagt, das Unrecht zu rächen ist meine Sache und nicht deine Sache. Und wir sehen auf dem nächsten Bild etwas, was vielleicht noch einige von euch kennen. Wer weiß, was das ist? Ja, wer kennt Domino Day? So viele, okay. Das war eine super coole Sendung, die leider irgendwann abgesetzt worden ist. Oder läuft die mittlerweile wieder? Weiß das jemand? Ich glaube, die läuft nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Aber ich meine, wer guckt auch noch normales Fernsehen? Keine Ahnung. Das war eine ziemlich coole Show, die wir damals als Familie auch geguckt haben und die super beeindruckend war. Ganz kurz zusammengefasst, es gab eine Riesenhalle und es wurden riesige Bilder gestellt mit Dominosteinen, die dann am Ende große ganze Bilder ergeben haben. Und das war ein Riesenaufwand und die haben da wochenlang dran rumgeschraubt und haben diese Steine dahingestellt. Und jeder, der mal mit einem Kartenhaus hantiert hat oder mit Dominosteinen, der weiß, wie hoch der Druck ist, wenn du der eine bist, der da den letzten Stein setzen soll, und den hier machst. Ja. Und dann haben die das zusammengeschmissen, dann gab es da noch eine Bewertungsskala etc. Am Ende gab es einen Gewinner. Und dann hat man sich das angeguckt, wie diese Dominosteine langsam gefallen sind. Und das war super beeindruckend. Und das war eine Kette an Ereignissen, die etwas ganz Großes am Ende hervorgebracht hat. Und bezogen auf diese Sache mit dem Konflikt und mit dem halte auch deine linke und rechte Wange hin und alles, was dazugehört, ist das im Prinzip so, wenn du dir vorstellst, du hast einen Konflikt. Gut, jetzt muss ich hier eine ruhige Hand beweisen. Du hast einen Konflikt. Und irgendwo mit fängt es immer an. Wenn es dein Ego betrifft oder wenn es irgendeine Situation gibt, die dich herausfordert. Und dann löst das eine Kettenreaktion aus. Und wenn wir nach diesem Prinzip leben, dass wir uns das Recht rausnehmen, Vergeltung zu üben oder darauf zu reagieren, dann sieht das ganz normal folgendermaßen aus. Dann kommt ein Stein in die Bewegung und alles fällt um. Und wer weiß, wo das am Ende rauskommt? Keine Ahnung. Das gibt dann kein schönes, großes Bild am Ende, wo ganz viele tolle Sachen zusammengebracht werden, sondern dieser Konflikt, der eskaliert vielleicht und artet aus Und wer weiß, wo das rauskommt. Keine Ahnung. Am Ende fliegt vielleicht nicht nur der Ranzen aus dem dritten Stock und das zweimal an einem Tag. Und dann stehst du dann da vor dem Büro vom Schulleiter und musst halt irgendwie erklären. Was sagst du dann? Sondern das, was Jesus hier meint, ist Folgendes. Und zwar, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt oder auf die linke, dann halte die andere auch hin. Das bedeutet, an der Stelle deeskalierend zu wirken. Und wenn du derjenige bist, der die Möglichkeit hat, sich da rauszunehmen, dann bist du gefordert, das zu tun. Denn dann bleiben zwei stehen. Und dann kommt das zum Erliegen. Das ist das Herz Gottes hier hinter. Und das Herz Jesu. Das ist die Idee. Und dazu bist du ja herausgefordert. Der nächste Text, den wir lesen, der baut darauf auf. Die Texte werden oft zusammengefasst, weil die zusammenhängen. Denn Jesus hört jetzt hier nicht auf und sagt, das war's und damit geht ihr jetzt nach Hause. Neben ganz vielen anderen Dingen, die er noch gesagt hat. Sondern er geht noch weiter. Und zwar steht in Matthäus 5, Vers 43, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Satz, auf den sich Jesus hier bezieht, steht im Alten Testament und den sehen wir auf der nächsten Folie, wo steht in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Irgendwas fehlt hier. Wem fällt's auf? Kari, sag mal. Ja. Da steht nichts davon, dass du deine Feinde hassen sollst. Wie kommt das also zustande? Das ist etwas, was die Menschen damals dazu gedichtet haben und Jesus nimmt hier sehr deutlich Bezug darauf und sagt, das, was ihr daraus gemacht habt, entspricht nicht dem, was eigentlich in der Schrift drin steht. Denn da steht nichts von, du sollst deine Feinde hassen, sondern hier steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Nee, Daniel, noch nicht. Gehen wir noch mal eins zurück, bitte. Danke. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hier steht nichts von hassen. Aber Jesus greift hier diesen Satz im Alten Testament auf, weil er genau weiß, das macht die Leute wach und die wissen, was damit gemeint ist. Und die aufmerksamen Zuhörer werden das vielleicht gemerkt haben, dass da nichts von drin steht. Und das ist eine Riesendebatte darum, für die Menschen, die das damals gehört haben, die Frage, wer ist denn mein Nächster? Du sollst dich nicht rächen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Ida hat das letzte Woche auch angesprochen und hat darüber geredet. Und da kann man ganze Predigten drüber halten. Es gibt das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Ich kürze das ab, aber das müsst ihr wissen. Für die Leute, die damals das gehört haben, war das eine brennende Frage, theologisch wie menschlich. Warum war das eine brennende Frage? Weil die natürlich versucht haben, sich irgendwie da rauszufinden und am Ende die Frage zu beantworten, ja, wen darf ich denn jetzt kacke finden und wen muss ich denn jetzt lieben? Und wenn du dich da mal hineinversetzt, dann wirst du nachvollziehen können, dass die Frage in deinem Kopf auftaucht. Warum? Weil wir systemische Denker sind und natürlich herauszufinden wollen, wem gegenüber muss ich mich denn jetzt gut verhalten und wem gegenüber nicht, einfach um kategorisch einteilen zu können. Aber das greift hier nicht. Und um dieses Beispiel oder die Frage ganz kurz zu beantworten, wer ist dein Nächster? Es ist die Person, die dir begegnet. Punkt. Die Person, die dir begegnet, hier und jetzt, wo du bist, das ist dein Nächster. Und gleichzeitig wird hier ein Begriff aufgegriffen, der ist so vielfältig, wie der manchmal nutzlos ist. Und zwar steht hier, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Griechen damals, die haben wunderschöne Begriffe gefunden für alle möglichen Facetten von Begriffen und von Dingen. Und die haben das sehr vielfältig beschrieben und sehr detailliert und haben dem Ganzen dann noch Charakteristik verliehen. und haben das feiner auseinander dividiert so. Und wir machen aber eigentlich im Prinzip nur ein Wort daraus und das nennen wir Liebe. Und an dieses Wort Liebe ist so viel geknüpft, dass wir eigentlich dieses Wort auch so verschwenderisch nutzen, aber das Wort auch irgendwie nicht so wirklich was aussagt. Also wenn wir überlegen, wie oft wir das benutzen im familiären Kontext, im romantischen Kontext, oder wenn wir einfach nur sagen, ich liebe Pizza oder was auch immer, dann ist das irgendwie, also was für ein nutzloses Wort. Was heißt das denn jetzt? Was heißt denn lieben? Und die Bibel findet dafür verschiedene Begriffe im Griechischen und das sehen wir auf dem nächsten Bild. Nur um das kurz zu klären, weil es ist für den Nachfolgetext wichtig. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Und zwar sind das verschiedene Bedeutungen von Liebe, die werden wir nicht alle im Detail durchgehen. Die wichtige für uns ist die oben links. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Agape steht für selbstlose, bedingungslose Liebe. Und das ist die Art von Liebe, von der die Bibel hier spricht. Dann sieht man noch daneben natürlich Eros, die zwei haben eine gute Zeit. Und dann sieht man unten links noch Familie und oben rechts noch freundschaftliche Liebe, Philia, zwischen zwei Buddies. Und die Bibel unterscheidet in der Benennung dieser Arten von Liebe. Und es macht einen Unterschied aus, ob wir hier von romantischer Liebe sprechen oder ob wir hier von selbstloser, bedingungsloser Liebe sprechen. Wem ist der Rechtschreibfehler aufgefallen oben links? Ja, die Lehrer, gut. Und das ist die Art von Liebe, über die wir hier reden. Selbstlos, bedingungslos, nicht geknüpft an Bedingung oder Erwartung. Und wenn wir in den nächsten Text reingucken, in die folgenden Texte, dann ist es wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Denn da steht in Matthäus 5, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Also Jesus triggert hier natürlich auch ganz bewusst, weil er weiß, die Zolleinnehmer, die waren das Ordnungsamt der damaligen Zeit, nur ein bisschen schlimmer, die hat keiner gemocht. Und jetzt stellt er einen Vergleich her. Also die Leute fühlen sich angesprochen und sind wach. Ja, weil ich will nicht verglichen werden mit einem Zolleinnehmer. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Und in Bezug auf dieses Thema Liebe steht in Johannes 13, Vers 34, ich gebe euch ein neues Gebot. Hier treibt Jesus das nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze und sagt, so Freunde, ist im Prinzip das ganze Programm, was der schon in der Bergpredigt auch fährt und sagt, das gibt es und ich übertreibe und überspitze und ich gebe noch etwas dazu. Was irgendwann auch für die Leute damals zu viel war, weil die sich natürlich gedacht haben, wie dreist bist du eigentlich? Aber hier sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Bedingungslos, nicht geknüpft an Voraussetzungen. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier steht, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Die Art von Liebe, über die wir sprechen, ist eine Liebe, die im Endeffekt auf Gott zeigt. Worauf zeigt diese Art von Liebe, diese Art von Konfliktbewältigung, dieses Thema hier, dieses Wange hinhalten, dieses Rausnehmen, dieses Konflikt zum Erliegen lassen kommen? Worauf soll das zeigen? Nicht auf dich, sondern auf Gott. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Das gilt hier nicht für die Männer nur. Also Herkunft zeigen, auf Herkunft hindeuten, so wie Jesus das schon getan hat und wie Gott das auch getan hat. Und was passiert, wenn ich anfange, meine Feinde zu lieben? Wie paradox ist das? Wir haben das eben gesungen, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was passiert, wenn ich mich an diesen Tisch mit meinem Feind setze? Also mal ganz praktisch, wenn ich anfange, meine Feinde zu lieben, also ganz bewusst eine Person, mit der ich noch konkret in Feindschaft lebe, in dem der Zustand noch erhalten ist. Also erstmal ist die Frage, wie geht das? Schwierig, aber was passiert, wenn ich das tue? Und betet für diese Menschen, die euch verfolgen, Gesundheit. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendein verklärter Hippie war, der sich dahingestellt hat und gesagt hat, wenn ihr euch alle mal lieb drückt, dann wird das hier alles schon werden. Denn selbst wenn einer dieser Reihen hier, dieser Kettenreaktion, dieser Spiralen zum Erliegen kommt, dann gibt es noch unfassbar viele andere, die nebenher trotzdem passieren und die dadurch nicht zum Erliegen kommen. Und ich habe da eben mit René drüber gesprochen. Auf der einen Seite ist Jesus hier, glaube ich, nicht verklärt und stellt irgendeinen unrealistischen Anspruch an die Menschheit und an die Leute, die ihm zuhören. Und trotzdem, glaube ich, liegt darin auch irgendwo so ein bisschen die Formel für den Weltfrieden, was es in der Umsetzung nicht unbedingt leichter macht. Aber es geht um eine Haltung. Liebe ist eine Haltung, eine Entscheidung und mehr als nur ein Gefühl und auch mehr als einfach nur das Wort Liebe. Und ich glaube, was passiert, wenn ich anfange, meine Feinde zu lieben und für sie zu beten, ich glaube, dann wird Distanz überbrückt. Dann wird Distanz überwunden und dann fange ich vielleicht, das ist ein Aspekt von ganz vielen, fange ich vielleicht an mit dem Versuch zu verstehen, wo kommt die andere Person eigentlich her? Wenn du Streit mit jemandem hast und jemand nicht verstehst und Konflikt erlebst, dann ist es schwer, auf den anderen zuzugehen und es ist immer leichter, sich von dem anderen zu distanzieren, wenn ich weit genug weg bin. Bezogen auf Politik oder was auch immer. Oder jemanden, der dir gerade nicht nahe steht, den Kopf zu schütteln und zu sagen, ich verstehe das nicht und ich, keine Ahnung, lässt da darüber ab oder ich habe mein Problem damit, aber ich gehe den Konflikt auch nicht an. Viel schwieriger wird's, wenn die Person dir nahe steht und wenn du anfängst zu versuchen, den Weg nachzuempfinden, den die Person gegangen ist, um in dem Moment vielleicht ein Arsch zu sein. Denn ich glaube, wenn das passiert, dann wird Distanz abgebaut. Ich glaube, das steckt dahinter. Und daran wird man uns erkennen, als Erkennungsmerkmal. Ein Verweisen auf Gott, den Vater, und ein Erkennen daran. Wir gucken mal auf die nächste Folie, wo wir jetzt am Ende angekommen sind und jetzt so ein Gefühl haben für dieses ganze Ding von wegen, wie habe ich denn jetzt mit Konflikten umzugehen und wie meint Jesus das eigentlich, was es jetzt nicht unbedingt leichter macht. Und vielleicht bist du jetzt gerade an einem Punkt, wo du denkst, ja, kriege ich so nicht hin, habe ich aber verstanden. Und kannst damit nach Hause gehen. Und dann kommt am Ende von diesem Abschnitt in Matthäus 5 noch der Satz, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist so ein guter Satz, um eine Predigt zu beenden, oder? Was würdest du damit machen, wenn du damit jetzt nach Hause gehst? Schwierig. Ich fand das schwierig. Weil am Ende nochmal der Dampfhammer kommt und dann so eine Art Anspruch im Raum steht, die mir sagt, ja, jetzt hast du perfekt zu sein. Aber das ist nicht die Idee, die hier hinter steckt. Das griechische Wort, was hinter vollkommen sein steht, ist Telios. Und das bedeutet vollendet, reif, ganz zum Ziel gebracht. Und ich glaube nicht, dass hier ein Anspruch im Raum steht, sondern ein Wunsch Gottes für dein Leben. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ganz eindeutig würde das unsere Möglichkeit übersteigen, dem Anspruch gerecht zu werden. Deswegen ist das keine Aufforderung oder kein Befehl, sondern ein Wunsch, sich auf Gott auszurichten und zum Ziel gebracht zu werden in der Art, wie wir die Liebe leben gegenüber anderen Menschen, so wie Gott das bereits getan hat. Und wie geht das? Wie kann ich das machen? Wir gucken uns die nächste Folie an. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie das möglich ist. Und das haben wir auch eben gesungen. Und zwar steht in Galater 5, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, nicht Eierkuchen, sondern Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz, auch nicht das Gesetz Mose und das Alte Testament, was Jesus hiermit meint, oder was hiermit gemeint ist, so, ist ja nicht Jesus, der das sagt, hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Am Ende dieser Predigt müssen wir zu dem Fazit kommen, dass das alles, diese Art zu leben, eine Art ist, wie Jesus in der Bergpredigt himmlische Kultur predigt und das Reich Gottes predigt und versucht, das übereinzubringen und sich dem anzunähern. Jesus predigt himmlische Kultur und predigt das Reich Gottes. Und das ist das Reich Gottes, zu sagen, liebt eure Feinde und betet für eure Feinde. Und wie geht das? Das geht nur, indem ich mich auf Gott ausrichte und indem ich seinen Geist bitte darum, das in mir zu bewirken. Und da geht es nicht darum, zwanghaft was zu versuchen, sondern zu sagen, vielleicht auch manchmal, und das ist nichts, wofür man sich schämen muss, zu sagen, Gott, Geist, Heiliger Geist, bitte bewirke das Wollen in mir. Vielleicht ist es manchmal das. Aber anders wird es nicht gehen. Anders wird dieses Buch einfach nur eine Ansammlung von Buchstaben sein. Du wirst nichts damit anfangen können. Andernfalls ist das, was wir hier machen, dieser Raum, den wir hier füllen, ist eine nette Versammlung und ein Verein. Und wir könnten auch einen Dackelclub aufmachen. Das wäre jetzt nicht viel anders. Wir hätten eine gute Zeit, gäbe es auch Brezeln vielleicht, keine Ahnung. Aber ohne den Geist Gottes werden wir dieses Buch nicht verstehen. Und wir werden das nicht ausfüllen und leben können. Es wird nicht möglich sein. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich glaube, eine Person, die das alles, dieses Thema, mit ganzem Herzen ausgefüllt hat und gelebt hat, ist Martin Luther King Jr. Wer kennt die Person? Okay, also ihr habt in der Schule was mitgekriegt. Und der hat viel erdulden müssen. Das ist eine Person, der war Bürgerrechtler, hat sich für die Rechte von Dunkelhäutigen eingesetzt und war aber auch Pastor, hat gepredigt. Und der Mann hatte einen kleinen Vorgarten und der hat regelmäßig brennende Kreuze in seinem Vorgarten stehen gehabt. Und das sehen wir auf dem nächsten Bild auch, auf der Folie, wo er gerade mit seinem kleinen Kind da in seinem Vorgarten steht, in Anzug morgens. Und eins dieser Kreuze, was in seinen Garten gestellt worden ist, was angezündet worden ist, greift und herausnimmt. Und das, was er dann sagt, ist erstens nicht dieses Zitat, was ich gleich noch lesen möchte, sondern er sagt, und das ist ihm öfter passiert, ich hoffe, dass die Menschen, die mir dieses Kreuz in den Garten gestellt haben, dass die heute noch die Gnade Gottes erfahren und von dieser Gnade bewegt und geprägt werden und dass die Liebe erfahren. Und das Zitat, was er in dem Buch auch schreibt, ist: Die letztendliche Schwäche der Gewalt besteht darin, dass sie eine abwärtsführende Spirale ist, die genau das hervorbringt, was sie zu zerstören sucht. Statt das Böse zu verringern, vermehrt sie es. Durch Gewalt kannst du den Lügner töten, aber nicht die Lüge. Noch kannst du die Wahrheit begründen. Durch Gewalt kannst du den Hassenden töten, aber nicht den Hass. Tatsächlich vermehrt Gewalt nur den Hass. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, vervielfacht die Gewalt. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und fügt einer Nacht, die ohnehin schon sternenlos ist, noch tiefere Dunkelheit hinzu. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, das kann nur das Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben, das kann nur die Liebe. Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandeln kann. Ich möchte dir am Ende drei Herausforderungen mitgeben, drei Punkte, die du dir vielleicht aufschreiben kannst. Und zwar, das erste ist, bleib bei dir und frag, warum verhält sich so jemand, wie er sich verhält. Aber bleib bei dir und übertrag das nicht auf die da oben oder die anderen, bleib bei dir. Das zweite ist, verzichte auf Vergeltung, denn es ist nicht dein Recht. Es ist nicht dein Recht zu vergelten. Das steht dir nicht zu. Und das dritte ist, tu deinen Feinden etwas Gutes. Vielleicht hast du eine Person im Kopf, die konkret dafür in Frage kommt und etwas Gutes tun kann, in dem Moment bedeutende Geste oder auch einfach ins Gebet zu gehen für die Person. Versuch das mitzunehmen und versuch dich selber darin herauszufordern. Nicht, weil du es musst, aber weil dahinter das Herz Gottes steckt. Und ich glaube, weil es einen Unterschied macht. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.